Ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen, den wir draußen haben. Und ich hoffe, dass hier die Sonne hier drin auch scheint und unsere Herzen erreicht, bei allem Schmerz, den unser Leben in sich birgt. Ich habe vor einigen Wochen bei euch das erste Mal gepredigt und über das Johannesevangelium auch gesprochen, mit einem Bild an der Wand. Ich bitte die Technik, das einmal noch mal kurz einzuspielen. Es ging um die Fußwaschung im Johannes 13. Kapitel und die Frage, ob Liebe ein Kunststück ist und wer der Künstler ist eigentlich, der von oben nach unten kommt oder die Person, die sich von unten nach oben streckt. Liebe ist das Thema schlechthin. Jeden Sonntag wird hier über Liebe gesprochen, auch wenn das Bild nicht da ist. Ich bin sicher, dass auch die anderen Verkündiger genau das immer im Gepäck haben und immer mit in ihrem Innern tragen. Und manchmal ist es so, dass wir meinen, Liebe, ja, das ist eine große Anstrengung. Ein Kunststückchen müsste man da lernen für. Das ist die große Frage, ob wir uns gegenseitig dressieren müssen oder nicht, ob wir uns gegenseitig immer wieder ermahnen müssen oder nicht, oder ob wir eigentlich immer wieder die Empfangenden sind. Wir tun das Bild mal wieder weg. Heute also habe ich im Gepäck das 21. Kapitel aus dem Johannesevangelium. Hochinteressant ist, wenn man das Kapitel 20, den Schluss liest, dann weiß man und sieht man und liest man, hier ist Schluss. Eigentlich hörte das Johannesevangelium nämlich mit dem 20. Kapitel auf. Dann ist aber von welcher Redaktion auch immer und von welchen Menschen auch immer ein 21. Kapitel angehängt worden. Vielleicht schon bei der Ersterscheinung, auch das weiß ich nicht. Aber es ist angehängt worden und es ist nicht mehr von Johannes geschrieben, sondern es ist von jemand anderem geschrieben und zum Schluss wird das auch erwähnt in dieser Form. Also ein angehängtes Kapitel. Das ist sehr interessant und ich könnte mir das Leben von Simon Petrus als Apostel ohne dieses Kapitel gar nicht vorstellen. Es wäre für mich undenkbar, dass dieser Mann der Petrus wird und nicht der Simon, Johannes Sohn, bleibt, sondern eine, ja, wie man so sagt, der Fels in der Gemeinde oder wie auch immer. Das ist aber auch spekulativ, weil ich weiß es halt nicht. Die Überschrift ist geblieben. Ich bin aber sehr erfreut, dass ich das als Botschaft auch mitnehme. Ich hätte also noch was ändern können. Ja? Ich habe den Satz auch nicht ganz geschrieben online, also wie geht Jesus mit unserem Versagen um, habe ich geschrieben, ne? Und in meinem Text steht hier am Anfang, wie geht er mit meiner Krise, mit den schlimmsten Krisen meines Lebens um. Denn Simon Petrus befindet sich seit Tagen und Wochen in der schlimmsten Krise seines Lebens. Ich habe den Vorspann in der Moderation schon gehört. Warum, wieso, weshalb er sich so fühlt, wie er sich fühlt, nämlich total auf dem Hund. Ihm ist im Westerwald und in Gallien, sagt man, der Himmel auf den Kopf gefallen. Buchstäblich. Und er weiß nicht recht ein und aus und er weiß auch nicht recht, wie er sich verhalten soll. Und er springt so ein bisschen in dieser Szene, diesem Fischzug oder dieser Arbeit hin und her. Dann ist erwähnenswert, dass hier nicht der große Kreis der Jünger ist in dieser Geschichte, sondern nur 7 Personen. Simon, die Zebedäus-Söhne, das sind Johannes und Jakobus, dann Nathanael wird erwähnt, zum Schluss Johannes, der sich ja nicht selbst nennt noch einmal. Also wenn man sie durchzählt, sind 3 nicht vom Apostelkreis. Das ist Nathanael aus Kana in Galiläa und das sind 2 ohne Namen. Und die anderen 4 zählen zum Apostelkreis. Als ich das erste Mal über diesen Text gesprochen habe, das ist schon ewig her, also fast ewig her, in den 70er Jahren war das in meinem ersten Dienst in Dortmund in der Stadtmission, weiß ich noch, welchen Überschrift ich da hatte. Sie lautete: Ohne Jesus zurück an die alten Plätze. Ohne Jesus zurück an die alten Plätze. Denn es wiederholt sich ja hier etwas. Jeder von euch hat im Hinterkopf wahrscheinlich Lukas 5 auch reflektiert, da war doch mal was mit einem Fischzug. Damit fing doch mal alles an. Jesus am See Genezareth oder Tiberias, wie er auch genannt wird, bittet Petrus, Simon damals noch, in das Boot steigen zu dürfen und etwas wegzurudern, damit die Leute ihn besser hören können. Und dann kommt am helllichten Tag dieser Auftrag: Fahr hinaus, tu einen Fischzug. Auch hier heißt es am Abend zuvor, in diesem kleinen Kreis der Jünger platzt es aus Petrus heraus, aus Simon heraus: Ich will Fische fangen. Er ist Fischer. Also zurück ins Boot. Das gibt's noch. Der See ist auch nicht ausgewandert. Also sie gehen hinaus, sie fahren hinaus und sie fangen, wollen Fische fangen und mühen sich, auch wie damals, 3 Jahre zuvor in Lukas 5, die ganze Nacht erfolglos ab. In den Evangelien heißt es nur kurz und knapp nach der Auferstehung. Zum einen heißt es, dass Jesus den Frauen sagt, erzählt, den Jüngern, den Aposteln und besonders auch Petrus, sie sollen nach Galiläa kommen. Da will ich ihnen begegnen. Es war also ein Irrtum bei mir. Auch die Leute, die hier vorne sitzen, stehen, können sich schon mal irren. Damals habe ich mich auch geirrt. Sie waren nicht aus eigener Motivation zurückgekehrt an den See Genezareth. Es gab durchaus diese Aufforderung von Petrus, von Jesus zu den Jüngern hin. Das ist das eine. Und Simon, der nun die Verleugnung Jesu mit sich trägt, die ganze Zeit über, bei allem, was passiert. Die Frauen kommen und sagen, er ist auferstanden. Die Emmaus-Jünger kommen zurück und sagen, hat uns begleitet nach Emmaus und er ist auferstanden. Und jede dieser Geschichten, kann ich mir gut vorstellen, schneidet dem Simon regelrecht ins Herz hinein. Denn er weiß nicht wirklich, wie er diesem Herrn begegnen soll, als Auferstandenen. Ich meine, die anderen wissen es auch nicht so recht, aber er noch viel weniger. Er weiß nicht, was soll ich tun? Wie kommt das wieder in Ordnung zwischen Jesus und mir? Er, der so laut getönt hat, wenn alle dich verlassen, ich doch nicht. Ich liebe dich doch mehr wie alle anderen. All diese Sprüche, die wir Simon und Petrus typisch sind regelrecht, ja. Also für einen Mann, der immer in die Vollen geht, immer das passende und auch unpassende Wort zu jeder Zeit und Unzeit hat. Nun, sie ziehen aus mit ihrem Boot und wollen Fische fangen und es passiert nichts die ganze Nacht über und am Morgen kommen sie zum Ufer, sind noch 200 Ellen, heißt es, etwa 100 Meter entfernt vom Strand und sehen, da ist eine Gestalt und da brennt ein Feuer und es kommt schon ein Duft. Es liegt was in der Luft an diesem Morgen, als sie sich dem Ufer wieder nähern. Das ist zum einen ein Brotgeruch, denn da hat jemand schon frische Fladen, frisches Brot gebacken und es ertönt die Stimme vom Ufer, auf eine äußerst zärtliche Weise, wenn man den Originaltext hineinschaut: Kindlein, Kindlein, habt ihr nichts als Zubrot dazu zu tun? Da kommt eine Einladung, ans Ufer zu kommen zu einem Frühmahl, einem Frühstück, einem ausgedehnten Frühstück, einem Brunch, würden wir das heute vielleicht nennen, keine Ahnung. Und da bringt man immer was mit, ne? Wir brunchen immer an Ostern. Da haben wir so viel Essen, das kann man gar nicht aufessen, aber alle haben was mitgebracht. Und hier die Aufforderung: Bringt doch etwas mit von eurem Fisch, habt ihr was mitzubringen? Das müssen die Jünger nun verneinen und sagen, nee, wir haben nichts. Ich habe etwas mitgebracht, was man heute ja gar nicht mehr verwendet. Das ist dieser Kommentar. Ich muss mal gucken, ob der stehen bleibt einen Moment. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wuppertaler Studienbibel, 70er Jahre, voriges Jahrhundert. Der Kracher, ja. Von Dr. Werner de Boer, die Auslegung zum Johannesevangelium. Daraus werde ich gleich zitieren, weil ich bin der Fremdensprache nicht so mächtig wie diese Leute, die das mal analog geschrieben haben. Und ich weiß nicht, bin nicht sicher, ob man das heute auch schon googeln kann, ob das irgendwo in den Untiefen des weltweiten Web auch schon zu finden ist, in schriftlicher Form. Ich kann es auch ausleihen, wenn es jemand mal möchte. Die ganze Reihe. Was liegt in der Luft? In der Luft liegt der Brotgeruch und in der Luft liegt auch immer noch die Angst und die Zerrissenheit von Simon. Als die im Schiff merken, hier passiert etwas Außergewöhnliches, es muss Jesus sein, der am Ufer steht, sagt Johannes das in die Runde. Und Simon, die Fischer waren wahrscheinlich nur in einer Unterwäsche oder Unterkleidung in den Boden, wirft sich sein Gewand über, springt ins Wasser, will als erster bei Jesus sein, wie immer, ne? Klappt aber nicht, auch fast wie immer. Die anderen sind eigentlich mit dem Boot vor ihm am Ufer und er hat sich wieder abgestrampelt. Es folgt also dieses Essen. Ein ziemlich stilles und besinnliches Beieinandersein. Und auch das liegt in dieser Geschichte und über der Geschichte eine gewisse Zärtlichkeit, eine gewisse Vertrautheit und zugleich Fremdheit, ein Wissen, es ist der Herr. Und keiner sagt was. Können die Männer sehr gut bis heute. Und keiner sagt was. Hätten die auch was sagen können, ne? In dieser Geschichte liegt vor allen Dingen aber ein Neuanfang. Und der wird richtig sichtbar, wenn wir nun weitergehen über den Vers 14 hinaus. Und ich lese uns noch drei Verse dazu, zwischen 15 und 17 aus dem 21. Kapitel. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte diese Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagt Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragt Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus, dann sorge für meine Schafe. Und der Vers geht noch weiter, ich lese den Schluss noch. Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel drum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. In anderen Übersetzungen wird sichtbarer und etwas deutlicher, dass hier eine Aufbruchstimmung ist, dass sie aufstehen, diesen Ort verlassen wollen. Wir wissen nicht, wo sie hingehen werden wollen, aber sie sind in einem gewissen Aufbruch. Das ermöglicht dieses Gespräch als ein sehr intimes Gespräch, fast unter vier Augen. So müssen wir uns das, denke ich, vorstellen. Also, Jesus wartet auf diesen Moment, wo ein geschützter Raum entsteht, um endlich darüber zu sprechen, was passiert ist. Um endlich darauf Bezug zu nehmen, dass Simon ihn dreimal verleugnet hat. Das Feuer brannte schon so wie im Hof des Hohenpriesters damals. Und die drei Fragen klingen nun so wie die Behauptungen der Leute damals. Das ist doch auch einer von diesem Jesus, oder? Nee, im Leben nicht. Ich will verflucht sein, wenn ich einer von dem bin, zum Schluss. Das brennt wie Feuer in seinem Innern. Und es braucht diesen Schutzraum im Weggehen aus dieser Szene am Feuer, um darüber zu reden. Mit tiefem Ernst und großer Zärtlichkeit beginnt Jesus das Seelsorgegespräch mit Simon. So schreibt es Werner de Boer in dem Buch, was ich hier mitgebracht habe. Diese Aussprache mit Simon, der Fels der Gemeinschaft sein sollte und so versagt hatte, der so bitter geweint hat seit dieser Zeit. Simon, dem der Himmel auf den Kopf gefallen ist, der mit jeder Botschaft, er ist auferstanden, mehr Schmerz empfindet. Der vielleicht in der zweiten und dritten und vielleicht sind wir in der vierten Woche immer wieder gedacht hat, das wird nicht mehr gut. Das kann gar nicht wieder gut werden. Ich werde nie mehr glücklich sein. Ich werde nie mehr lachen. Der Schmerz und die Trauer und ich sage sogar die Depression und die Unruhe und die Schwermut greifen nach diesem Mann. Und wie ein Ertrinkender, der um Luft und Rettung ringt, kämpft es sich hin zu Jesus und kann ihn doch nicht anschauen. Auch das liegt in der Luft. Sie sitzen da, vielleicht mit gesenktem Kopf, wissen, wer es ist, und schauen doch nicht richtig zu und hin. Jesus stellt also Simon nicht bloß. Das ist die Antwort schon auf die Frage, wie geht Jesus mit deinem und meinem Versagen um und mit deiner und meiner Krise um? Er wird dich nicht bloßstellen. Die erste Frage, Simon, liebst du mich mehr als die anderen? Und jetzt kommt mir Dr. Werner de Boer zu Hilfe und er schreibt, und das Wort für Liebe lautet hier im griechischen Text Agape. Agape ist der Inbegriff der göttlichen Liebe, der Art, wie Gott liebt. Sie ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, wird Paulus später schreiben in 1. Korinther 13. Sie ist nicht selbstsüchtig, sie verträgt alles, hofft alles, glaubt alles, hält allem stand. So liebt Gott. Das behaupten wir nicht nur, sondern danach sehnen wir uns auch. Und vielleicht in mancher dunklen Stunde kannst du es noch am ehesten fühlen, wenn du zu ihm schreist und vor ihm weinst und deine Last vor ihm ausbreitest und dir bewusst machst, ich bin von ihm geliebt. Glaub mir, je älter ich werde, umso öfter lege ich mir so im Bett die Hände auf und denke genau das. Ich bin von ihm geliebt. Nur dann kann ich leben und atmen. Die Agape. Wahrscheinlich habt ihr in vielen Verkündigungen hier und ich vor allen Dingen, als ich jung war, ich habe hier eben von den 70er Jahren erzählt, ich war ein ganz schlimmer Bursche. Ich habe das nicht richtig gemacht damals. Wenn ich darauf zurückschaue, denke ich, ich habe mehr Pflicht gepredigt als Stille halten und empfangen. Ich habe mehr das Gesetz gepredigt, als die Zusage zu geben, du bist der geliebte Mensch. Das bedauere ich heute sehr. Was passiert? Simon schaut nun sicher zu seinem Herrn und sagt, ja, Herr, aber. Und dieses Aber kommt im deutschen Text nun nicht raus. Er sagt, ja, Herr, ich liebe dich, weil er kann ja niemals jetzt sagen, ich liebe dich nicht, Jesus. Das geht überhaupt nicht. Und das bringen wir auch wahrscheinlich nicht fertig, wenn wir mal eine Zeit mit Jesus unterwegs gewesen sind, zu sagen, ne, ich habe es mir anders überlegt. In unseren Ehen passiert das immer wieder. In unseren Familien passiert das immer wieder. Das Tischtuch wird zerschnitten, statt innezuhalten. Simon sagt, ja, Herr, aber. Und Deborah schreibt, er gebraucht für Liebe das griechische Wort Philein. Der Philos im Griechischen ist der Freund. Und Philein ist die freundschaftliche Liebe. Philein ist das, was wir als Gernhaben bezeichnen. Ich mag dich, wie verrückt. Ich hab dich gern. Ist das nur ein Textproblem oder was ist das? Was heißt das? Die Antwort des Simon genügt Jesus, indem er nimmt sie an. Er nimmt dieses Jein, dieses Ja, aber, nimmt Jesus an und sagt, dann kümmere dich um meine Lämmer. Und sie gehen vielleicht ein paar Schritte weiter, vielleicht dauert es 5 Minuten, keiner weiß das. Und Jesus fragt zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes. Er sagt nicht Petrus, ne? Simon, Sohn des Johannes, er nennt ihn bei seinem alten Namen. Jetzt fragt auch Jesus nicht mehr, etwas anders schon. Nicht, hast du mich lieber wie die anderen, sondern er fragt, Simon, hast du mich lieb? Gebraucht wieder, so sagt Werner de Boer im Text, Agape. Und ich kann mir vorstellen, mir geht das nämlich immer so, wenn ich Angst kriege, mir bricht der Schweiß aus. Ja? Am frühen Morgen, im kalten Luftstrom, in der Küche bei der ersten Tasse Kaffee, ich bin ein Angstmensch. Du wirst gleich sagen, geht ja gar nicht. Du doch nicht. Ich wohl, bricht mir der Schweiß aus. Und Simon antwortet, fast genau wie vorher. Herr, du weißt alle Dinge. Ich habe dich gern. Er verwendet wieder das Wort Philein. Du weißt doch, Jesus, ich will dein Freund sein. Ich hab dich gern. Und ich habe gedacht, irgendwann muss das ja mal aufhören mit diesem hin oder her oder diesem ausweichenden Antworten. Und jetzt brauche ich das Bild nochmal, junger Mann an der Technik. Stellt euch vor, auf diesem Bild ist jetzt zwischen Simon und Jesus, wer unten ist und wer oben hingehört, ist klar für uns, denke ich, so ein halber Meter Abstand oder so ein Meter Abstand. Die Liebe hat noch nicht die Erfüllung gefunden. Die Erfüllung der Liebe ist immer der Kuss. Deshalb ist das, was Judas so tut, so fürchterlich. Es ist noch ein Meter Abstand. Die Münder berühren sich noch nicht. Und was geschieht? Jesus fragt zum dritten Mal, und ich erspare uns jetzt das Griechische, er fragt zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, bist du wirklich mein Freund? Hast du mich wirklich gern? Das heute denke ich, Jesus hat ein gutes Recht, das so zu fragen, denn auch Jesus hat Schmerz. Sein engster Vertrauter haut so in die Pfanne, macht so einen Murks. Das tut weh durch und durch. Das ist Enttäuschung pur. Und Jesus hat allen Grund zu sagen, erklär mir deine Liebe, deine Freundschaft, Simon. Ich möchte es von dir hören. Und deshalb fragt Jesus nicht mehr nach der Agape, sondern er geht einen Schritt noch tiefer runter, damit endlich die Liebe küssen. Es genügt Jesus, wenn du ihm ehrlich sagst und gestehst du, ich kann nicht so lieben wie du. Ich habe das auch immer wieder probiert, aber ich auch Kindern gegenüber, auch Kinder liebt man, finde ich, ungleich. Ich habe 5 Kinder und 2 Pflegekinder gehabt. Und Liebe ist immer anders und wir werden da viel zu vorschnell und sagen, ja, nur die Agape ist die richtige Liebe. Das, finde ich, ist Murks. Denn die Freundschaft, das Philein, ein wirklicher Freund sein, das wiegt vor Gott genauso. Und auch das Sexuelle, das Erotische. Lest mal all die Passagen in der Bibel, wo es darum geht. Es ist ein Geschenk von Gott, wie wir Menschen miteinander lieben können. Der Schmerz muss aufhören, denn Liebe, es gibt auch, glaube ich, nichts, was auf dieser Welt uns Menschen so beeinträchtigen kann, wie Liebeskummer. Die Enttäuschungen, die gehen so tief, da hat man für den Rest seines Lebens was davon, es sei denn, man findet den Weg zueinander oder zumindest den Weg zum Verzeihen. Simon sagt also ganz ehrlich, ich würde dich gerne so lieben, wie du liebst, Herr, aber ich weiß, ich kann das nicht. Meine Krise hier, die hat mir das gezeigt. Ich bin so fertig deshalb, aber ich kann nicht so lieben, wie Gott liebt. Ich kann nicht so lieben, wie Jesus liebt. Und wir sollten auch das nicht voneinander fordern. Wir sollten auch nicht als Ehepartner, der Mann von der Frau und die Frau von dem Mann fordern, du musst mich so glücklich machen, dass mir nichts mehr wehtut. Das geht nicht. Das schafft kein Mensch. Auch das habe ich früher gedacht. Und vielleicht denkst du das auch immer wieder. Es muss doch einen Menschen geben, wenn der Richtige kommt, ja, sagen wir dann. Wenn der Richtige kommt, dann tut mir nichts mehr weh. Oh, oh, oh. Das ist unbarmherzig. Und wir dürfen als Kinder Gottes barmherzig sein und Barmherzigkeit üben, so wie unser Vater im Himmel mit uns barmherzig ist. Das gilt für jede Ehe. Mach den Ochser nicht so hoch, bis er nicht mehr springt, sage ich dazu. Bau nicht Hindernisse auf, sondern bleib an dem Tisch sitzen, zerschneide das Tischtuch nicht. Jede Liebe hat auch immer eine Chance. Und jede Liebe hat auch immer eine Chance verdient. Dreimal geht es um die Liebe. Zweimal hat Jesus gefragt nach Agape. Beide Male hat Simon geantwortet mit, ich will dein Freund sein. Zum Schluss sagt er vielleicht sogar, ich will mir ja für dich das Hemd zerreißen, Herr, aber ich nehme das Wort Agape jetzt nicht für mich mehr in Beschlag, in den Mund. Ich kann das so nicht mehr sagen. Da muss erst vieles wieder heil werden in uns. Und das ist das große Geschenk Gottes, dass das heil werden kann. Auch eine Ehescheidung, auch eine Beziehung, die zerbrochen ist mit Kindern aus der ersten Ehe oder was auch immer. Und auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. Kann wieder heil werden. Es braucht seine Zeit, ja. Oft sehr lange. Und bei Jesus geht das viel schneller mit ihm und dir und ihm und mir. Dieses Heilwerden, dieses wieder sich berühren und berührt werden und empfangen von ihm. Denn dreimal sagt er, du bist der Mann, den ich schicken werde. Du bist der, der für die Lämmer sorgen soll, für die Schafe sorgen soll, für die Gemeinde sorgen soll. Du bist in meinem Lebensauftrag. ein Teil von mir. Und wir könnten uns in jeder und sollten uns in jeder unserer Krisen damit trösten, was Simon hier dreimal auch zwischen diesen Sätzen sagt. Oder sogar viermal genau gezählt. Er sagt dreimal oder viermal, Herr, du weißt alle Dinge. Wenn du dich wirklich schlecht fühlst und schuldig fühlst, dann geh vor deinen Herrn und sag, Herr, du weißt das, ich muss dir das jetzt nicht erklären. Ich hätte, dass das so gerne anders wäre in meinem Leben. Du weißt alle Dinge. Der Apostel Johannes wird später schreiben im ersten Johannesbrief, und wenn uns unser Herz anklagt, wenn uns unser Herz verurteilt, verdammt, dann ist Gott größer als alle Dinge und weiß alle Dinge. Er kennt die tiefste Sehnsucht, die in dir ist. Und diese tiefste Sehnsucht, die teilen wir Christen alle, nämlich diese Sehnsucht, ja, ich will mit diesem Herrn leben. Und ich will in seinen Armen sterben. Und ich will von seinem Kuss erweckt und erwachen auf der anderen Seite, in einer anderen Welt. Jesus bezweifelt das Liebhaben von Simon nicht. Jesus weiß und kennt in der Tat meines Herzens Sehnsucht. Jesus beauftragt seinen Jünger neu. Wenn das nicht wahr wäre, wäre ich heute nicht hier. Ich hätte nicht ein zweites Mal den Dienst als Verkündiger angefangen und auch nicht anfangen können. Jesus beauftragt auch immer wieder neu oder wie vorhin, auch in einem Gebet gesprochen, seine Güte, seine Liebe ist jeden Morgen neu. Und sonntags vielleicht sogar doppelt neu. Ich weiß es nicht. Jesus ist der, der unsere Beziehungen heilt, auch unsere irdischen Beziehungen heilen will. Halt aus, halt ihm das immer wieder hin. Und wenn 10 Jahre vergehen oder 20 oder 30 Jahre vergehen, bis das deine Bitte nach Verzeihen und Vergeben von deinen getrennt aufgewachsenen Kindern beantwortet wird. Gönn dir die Zeit. Gönn dir die Zeit. Es gibt nichts Größeres, als wenn Scheidungskinder ihrem Vater sagen, ich verzeihe dir, Papa. Wir meinen immer, wir müssten sagen, durch die Kraft des Heiligen Geistes wird das alles anders. Ne? Pfingsten. Ist ja noch nicht. Das stimmt auch zum Teil. Denn seit Pfingsten und durch die Kraft des Heiligen Geistes kann es tatsächlich geschehen, dass du und ich etwas mehr von dem Lieben Gottes auch lernen und tun. Aber das ist immer, ja, wie Liebe überhaupt, ne? Eine Sensation. Das ist ein Riesengeschenk. Das geschieht nicht, weil du brav warst. Oder ich. Das geschieht, weil Gott so großartig ist, uns immer wieder als seine Kinder zu überraschen. Buchen wir es unter Überraschung, wenn du mal so hingebungsvoll, so nicht eifersüchtig, so großherzig lieben kannst, auch wenn man dir vielleicht gerade wehgetan hat. Verzeihen kannst, ohne dass du das schönschwätzen musst. Was nicht richtig ist, ist nicht richtig. Da ändert Verzeihen nichts dran. Ja? Was falsch war und Schuld war, war Schuld. Da ändert das Verzeihen nichts dran. Aber das Verzeihen macht dich frei, wieder zu leben. Mit deinem Herrn, für deine Gemeinde, auch ein Stück weit für die Gemeinde, aber bei weitem nicht nur. Sondern vor allen Dingen für dich selbst und dass es dir gut geht und dass du dich gesegnet und wohlfühlst und geliebt. Und weil Sommer ist, möchte ich mit dem Lied schließen, so viele Sommer mit dir verbracht. Es ist wie das letzte Lied auch von Reinhard May. Könnt ihr unter seinem Namen dann gerne mal googeln und live oder im Original anhören.